der Podcast.
Folge 162, Khamenei tickt nicht mehr richtig.
Hallihallo und herzlich willkommen zu Folge 162 von Lucke und Hengstmann, dem Politik-Podcast mit Augenzwinkern. Die Welt liegt in Trümmern, wir alle werden bald sterben, doch mir per Videokonferenz aus Berlin zugeschaltet ist Tilman Lucke. Grüß dich, Tilman.
Hallo, Sebastian Hengstmann, Kabarettist aus Magdeburg. Ja, also ja. Teheran stand ja bis letzte Woche eine Uhr, die dort sehr bekannt ist. Das ist die Restzeituhr oder Israel Doomsday Clock, wo die Zeit runtergezählt wurde, sozusagen wie viele Jahre oder Tage der Staat Israel noch existiert. Und laut Staatsdoktrin sollte es im Jahr 2040 so sein, weil der große Führer im Jahr 2015 gesagt hat, der Staat existiert nur noch 25 Jahre. Und ja, jetzt seit dieser Woche existiert diese Uhr nicht mehr. Das ist natürlich blöd.
Ja gut, aber dann, das heißt ja A, nicht, dass Israel 2040 noch existiert. Das kann ja alles anders werden. Aber es ist unwahrscheinlich. Und B, zumindest existiert der große Führer noch.
Genau, dem seine Doomsday-Clock ist noch nicht abgelaufen. Genau. Sieht ja auch so aus, als wäre das jetzt beendet. Donald Trump hat ja am Sonntag die Bombe geschmissen und im selben Tweet hat er gesagt, jetzt ist Zeit für Frieden.
So, genau. Also das ist ja ähnlich wie mit dem Ukraine-Krieg innerhalb von 24 Stunden beendet. Mhm. Ist ja ein langer Tag bis jetzt. Und eins hat Donald Trump bis jetzt noch nie gemacht. Also man kann ihm ja viel vorwerfen, aber Krieg hat er bis jetzt noch nicht gemacht. Ja, also das war ja immer, das ist ja immer das, wo diese paar, sagen wir mal, geistig beschränkten Befürworter von Donald Trump auch hier in Europa immer sagten, ja, aber er hat keinen Krieg gemacht. Obama hat ja ganz viel Krieg gemacht, Trump hat keinen Krieg gemacht. Das stimmt, jetzt hat er Krieg gemacht, was, wobei es jetzt auch nicht stimmt. Der hat irgendwie drei panzerbrechende Waffen gegen irgendwelche Tore geschmissen und das war's.
Naja, also er hat auch in seiner ersten Amtszeit mehrfach irgendwelche Einsätze fliegen lassen, unter anderem auf den General Soleimani, wo in der FAZ kam so eine Karikatur von Gräser und Lenz, wie in so einem hessischen Lokal irgendeiner sitzt und auf der Theke steht so ein Glas Soleier und sagt, mein Kumpel will das immer essen, ich warte hier auf Soleimani. Ja, naja, also der ist ja, kann jetzt nichts mehr essen, der ist tot. Und das war ja auch so typisch Donald Trump, also 3. Januar 2020, wir erinnern uns. Ja. Und Donald Trump feierte Silvester am 31. Dezember in Mar-a-Lago, wo sonst, und sagte immer zu den ganzen Silvestergästen, ey, komm mal mit hier, ich zeig dir was, bald wird was ganz Ulkiges passieren. Und dann hat die also in diese Pläne eingeweiht oder gesagt, ja gleich. Und das, so ist er ja auch immer, es wird immer was ganz Großes passieren. Und so auch diesmal, aber es blieb eben bei diesem einen Angriff. Und jetzt ist natürlich die Frage, was ist mit diesen Atomanlagen? Sind die tatsächlich noch tiefer eingebuddelt worden, als die tiefstmögliche Bombe aller Zeiten trifft oder nicht? Donald Trump sagt natürlich sind die getroffen, also als ob er persönlich da gewesen wäre, aber es spricht doch eher viel dafür, dass das nicht so ist, dass dieses Atomprogramm dadurch jetzt eben nicht entscheidend geschwächt wurde. Und das war ja der Grund sowohl für Israel als auch für die USA tätig zu werden. Und jetzt ist natürlich der Frieden schon ausgebrochen, weil Donald Trump ihn getwittert hat. Und was macht man jetzt?
Ja, gar nichts weiter, weil ich finde das ja sehr bezeichnend. Kleiner Exkurs zum Thema Donald Trump. Die Stormy Daniels, also diese komische Pornodarstellerin oder wie sagt man da jetzt eigentlich politisch korrekt? Sexfilmarbeiterin? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob das ist. Auf jeden
Hauptsache, Fall die, man sagt nicht Schauspielerin, man sagt immer Darstellerin. Also genau. Das hat ja seinen Grund.
Also wenn man dann sagt Schauspieldarstellerin.
Genau. So. Ist übrigens auch Til Schweiger, ist auch ein Schauspieldarsteller.
Richtig. Und auf jeden Fall hat die wohl mal, ich weiß nicht, ob sie es offiziell ausgesagt hat oder im Interview erzählt hat, als Donald Trump, also als es zu dieser Aktion kam, für die Schweigegeld gezahlt wurde, soll er wohl die ganze Zeit gerufen haben, I'm the greatest, I'm the greatest, I'm the greatest. Was ja sehr bezeichnend für die Politik auch dieses Mann. Das ist ja wirklich so, also der bezahlt dafür.
Ja.
und brüllt die ganze Zeit, ich bin der Größte.
Aber das Tolle ist, jetzt hat er ja einen Fortschritt gemacht. Gestern war der NATO-Gipfel und da haben andere dafür bezahlt, um ihm zu sagen, dass er der Größte ist. Also jetzt hat er sogar das noch umgekehrt. Muss er nicht mehr dafür bezahlen.
Das war schon ein bisschen widerlich, oder?
Das war ziemlich, ja, in der Süddeutschen Zeitung stand heute die Überschrift, alles für einen. Also es ist die ganze genau. Show gewesen, der durfte sich bloß nicht langweilen. Wahrscheinlich hatte man noch überlegt, ob man den NATO-Gipfel nicht von, also ob man an den Gipfeltisch nicht die Staatschefs setzt, sondern irgendwelche Fox News-Moderatoren, die er sowieso genau. kennt, weil er die jeden Tag anguckt im Fernsehen. Also das war schon skurril.
Er wäre nicht mal verblüfft gewesen.
Ja, das war schon skurril, wie er da hofiert wurde. Auch immer dann, wenn er in so einem Königreich zu Gast ist, dann ist ja auch immer was Spezielles, dann immer der Besuch im Palast, der natürlich viel weniger golden ist als seiner, aber trotzdem gut genug, um ihn zu empfangen. Daran muss man, also das hatte man eigentlich gedacht, dass die Politik international eben nüchterner und langweiliger geworden ist, aber jetzt seit Donald Trump ist da auch alles wieder schön golden auf diesen Gipfeln.
Naja, aber hast du demente Verwandtschaft? Oder im näheren Bekanntenkreis oder so? Wenn die schlimm dement sind, ist es nicht mehr, aber wenn das so losgeht, du fängst die ja auch an, anders zu behandeln, einfach damit du deine Ruhe hast.
Mhm. Na, in Köln gibt es, und ich glaube, das gibt es inzwischen an mehreren Orten, direkt vorm Altersheim gibt es eine Bushaltestelle.
Das gibt's überall. Das gibt's überall. Wo die dementen Rentner, wenn die wegfahren, wo stehen die dann?
Und dann haben sie vergessen, warum?
Und dann haben sie schon im Werden. Und dann werden die vom Pflegepersonal wieder reingeholt. Genau, ja, das gibt es fast überall. Und so gehen die mit Trump um. Die hofieren den, aber machen das natürlich nicht wirklich. Die tun so.
Ja, aber man hatte schon auch die Angst, dass er jetzt wie beim G7-Gipfel einfach abreißt, weil ihm das zu langweilig wurde. Weil irgendwie hier, ich muss jetzt gehen, mein Golfschläger wartet. Das wollte man nicht wieder riskieren. Und dann hat man ja eben auch diesen 5%-Beschluss gefasst. 5% des Bruttoinlandsprodukts soll insgesamt für die Verteidigung ausgegeben werden, wobei davon 1,5% für die Infrastruktur erlaubt sind oder für Zubringersektoren sozusagen. Also Stichwort, dass die Panzer eben in Dresden über eine Brücke rollen können, die dann auch noch steht. Falls das nötig sein sollte.
Genau. Wurde übrigens gestern während des Sommertheaters, was du dir am Sonntag anguckst, fällt mir gerade ein. Habe ich heute früh eine E-Mail bekommen oder wir alle, dass es nicht Henningsdorfer Spannbeton, sondern Henningsdorfer Spannstahl heißt. Weil da geht es nur um den Stahl und nicht um den Beton.
Okay.
Nur mal an der Stelle.
Siehst du, das war mir gar nicht aufgefallen.
Ja, mir auch nicht. Also deswegen gut, dass wir informiert wurden. Dankeschön.
Gut, jedenfalls, also muss sich die Bundesregierung jetzt eben anstrengen, diese 5% zu kriegen, aber es ist ja durch die Grundgesetzänderung eigentlich scheißegal, weil nur 1% davon im Haushalt verortet werden muss. Der Rest ist obendrauf. Haushalt übrigens geht jetzt auch wieder die letzte Runde. In 2 Wochen ist wieder Haushaltsendspurt. Und dann dürfen wir wieder unser Codewort raten, was die Haushälter in der Schlussdebatte anbringen. Aber das machen wir dann nächste Woche.
Genau.
Ja, gut, also so viel dazu.
Also ich sage mal, nichts hat sich geändert. Also wir wissen ja beide der festen Überzeugung, dass diese 5% eh nur gelten, solange bis dieser...
Nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Also die Weltlage ist nun mal so, dass man dass es sinnvoll ist, das Militär, was man spätestens seit den 90er Jahren verrosten ließ, dass man das auf Vordermann bringt und das ist nicht sofort geschafft. Das ist ja wie bei den restlichen Sachen auch, Infrastruktur, Deutsche Bahn und so weiter. Das braucht jetzt schon für eine gewisse Dauer eine größere Anstrengung. Und danach kann man natürlich mal sehen, aber jetzt aber erstmal, dann kommt vielleicht auch noch die Wehrpflicht, wobei die SPD schon sagt, nein, lieber, das machen wir alles in der nächsten Wahlperiode und in der nächsten wird man dann merken, ach, es gibt ja noch eine übernächste und eine überübernächste, ja, da können wir es auch machen. Was hältst du von der Wehrpflicht?
Naja, ich muss dir ganz ehrlich sagen, also prinzipiell erstmal gar nichts. Also überhaupt nichts eigentlich. Aber, und jetzt kommt wieder der Sozialdemokrat in mir durch, aber ich fand meine Zivildienstzeit ganz vernünftig und ich finde, gegen so eine allgemeine Dienstpflicht ist eigentlich prinzipiell nichts zu sagen. Muss jetzt vielleicht kein ganzes Jahr sein, wobei andererseits sage ich mir immer, ansonsten bringt es ja auch nichts. Und wenn es muss natürlich auch für alle gelten, logischerweise. Aber ich glaube, ich weiß gar nicht, wie die Diskussionen jetzt geführt werden bei der Wehrpflicht, ob es wieder nur für Männer gilt oder ob es auch für Frauen gilt.
Ja, die Diskussion wird in alle möglichen Richtungen geführt. Nur das Grundgesetz erlaubt ja die Wehrpflicht nur für Männer. Da steht ja, Frauen dürfen unter keinen Umständen zum Dienst an der Waffe gezwungen werden. Sie dürfen aber, also das Grundgesetz sagt aber nichts zu einer Gesamtdienstpflicht, der dann auch Frauen unterworfen wären. Also die Frauen könnten dann eben, oder genauso wie die Männer ja, müsste man anders regeln, weil bei Männern war es ja früher so, dass man zur Bundeswehr musste und dann verweigern durfte. Es müsste dann eher andersrum laufen, dass man eher neutral an diesen Pflichtdienst rangeführt wird und gesagt wird, du darfst jetzt aussuchen, was, und mit Betonung darauf, dass wir die Frauen nicht zwingen dürfen. Aber das ist letztlich von der Durchführung, also ist es trotzdem möglich, eine Dienstpflicht. Also das Grundgesetz verbietet die nicht. Aber das ist in der Diskussion auch manchmal so ein bisschen falsch wiedergegeben. Naja. Ja, okay. Ich finde immer das Argument, das schadete mir nicht, oder das ist immer das Dümmste. Ja,
das, nee, das ist ja bescheuert.
Das ist wie das damals, als die Maskenpflicht so lange aufrechterhalten wurde, dass es eigentlich schon alle genervt, oder die meisten genervt hat, wie dann manche gesagt haben, ja, also ich trage die Maske ganz gerne. Was ja dann in der Sekunde, genau, nee, darum geht es überhaupt nicht. Also was der eine gern macht, wird von den anderen zur Pflicht. Also muss man auch jedem, was weiß ich, jedem eine Briefmarkensammlung aufdrücken und die wird dann kontrolliert. Oder was weiß ich, jeder muss dann einen Hund kriegen zum Spazieren gehen. Also das ist Quatsch. Und noch schlimmer, es wurde ja widerlegt in der Sekunde, wo die Maskenpflicht aufgehoben wurde, die dann plötzlich doch niemand mehr trug. Auch die sie angeblich ja so gern trugen. Naja.
Also ein paar Versprengte gibt es ja sogar heute noch.
Ja, aber nur punktuell, wenn man, glaube ich, krank ist.
Ja, genau, das ist aber wirklich, wirklich die absolut extreme Ausnahme.
So, da kommen wir schon zum nächsten Thema, denn soll ja eine Enquete-Kommission zur Corona-Zeit geben. Das ist natürlich sehr gründlich,
genau,
und Gründlichkeit geht vor Schnelligkeit, also nach schon 5 Jahren.
Genau. Und das muss ja hier auch endlich alles mal aufgeklärt werden, damit wir uns auch endlich alle mal entschuldigen. Ja, es ist wirklich, also sind ein paar angesprochen worden, so nach Motto, na, dann könnt ihr euch ja jetzt endlich mal entschuldigen. Ich denke, nee, für was denn? Wir hatten doch recht. Und mit wir meine ich
die
jetzt
große Mehrheit.
Mit gesundem Menschenverstand. Die sagt dann, jawohl, impfen ist wichtig, flatten the curve und dieser ganze Scheiß. Wofür sollten wir uns denn entschuldigen? Also, jetzt mal ganz ehrlich, es hatten alle recht. Also, Drosten hatte recht, Mighty hatte recht, die ganzen. Das klingt jetzt immer so blöd, Corona-Befürworter, das ist ja totaler Quatsch. Also die ganzen Wissenschaftler haben alles, es ist alles so eingetreten, wie die Wissenschaftler das vorausgesagt haben. Es sind bestimmte Sachen, haben nicht ganz so lange gedauert, waren nicht ganz so schlimm. Der Coronavirus war schneller besiegt als gedacht, aber es ist alles so gekommen, wie die gesagt haben.
Ja, was natürlich eher diskussionswürdig ist, ist die Ineffizienz mancher Vorschriften. Also ich erinnere mich noch an alle Desinfektionsspender, die da überall rumstanden und man durfte überall nur erst rein. Ach, gehen Sie erstmal da in die Ecke und da zum Spender, dann dürfen Sie erstmal hierher. Oder auch diese Laufwege und so weiter. Aber Desinfektion von Händen hat nachweislich oder höchstwahrscheinlich zu keiner einzigen Verhinderung einer Infektion geführt, weil es gar nicht über die Hände, sogenannte Schmierinfektion, ging. Das ist natürlich was ganz schön Bildliches, davor kann man schön Angst haben, Türklinken nicht mehr anzufassen oder was auch immer. Dann gingen plötzlich alle, die Berliner S-Bahn hatte dann plötzlich die Ansage, die Türen können automatisch öffnen, und sie taten es dann, also sie konnten es nicht nur, sondern die Türen öffnen automatisch, auch wenn da keine Sau, saß ja immer keine Sau in der S-Bahn, auch alle Türen gingen immer auf. Naja, und das ist natürlich Blödsinn, wenn es eine atembezogene, also Lungenpandemie ist, wie Grippe oder Corona, dann weiß man in Zukunft, lasst doch bitte die Desinfektionsspender da, wo sie sind, nämlich irgendwo in irgendwelchen Kämmerlein, oder belästigt die Leute nicht mit Scheißvorschriften, oder auch, dass jeder dass sozusagen Hygienekonzepte von allen gefordert wurden, die man haben musste als Veranstalter. Die musste man aber niemandem zeigen. Nur falls mal, und das ist ja auch nie passiert, falls mal irgendwie das Ordnungsamt vorbeilatscht, da muss man dem einen Wisch in die Hand drücken. Also sozusagen, mach dir mal ganz viele Gedanken und wir brauchen sie aber nicht. Oder sozusagen diese Bürokratie der Verwaltung der eigenen Gäste den einzelnen Veranstaltern zu übertragen. Also da gab es ja natürlich pragmatische, gute und schlechte, wie zum Beispiel die Berliner Distel, die hat ja dann wirklich auch viele Monate, die hat den ganzen Sommer 2020 verschlafen, wobei von Anfang an klar war, der Sommer wird besser als und den Sommer 2021 dann auch nochmal. Und dann kam also so dieses, ach, sie gehen da lang und ach nee, sie dürfen, ich war in das war sogar in Brüssel, gar nicht in Deutschland, ich war in einem Museum, wo ich dann irgendwie die Treppe hochging und dann wurde ich so quasi oben angehalten und gesagt, nein, Sie dürfen hier diese Treppe nicht in die Richtung benutzen. Gehen Sie nochmal runter, nehmen Sie einen Aufzug. Ja. Und so genau. diese Belästigung der Leute durch andere Leute, die auch eher, also der private Sektor hat sich da gegenseitig kontrolliert, von den ganzen Impfzertifikaten gar nicht zu schweigen, ganz zu schweigen, die also auch ein unheimlicher Aufwand war, statt irgendwie, dann konsequent zu sein und die Impfpflicht tatsächlich einzuführen, damit nicht mehr sozusagen das, was der Staat will, nämlich dass die Leute geimpft sind, von Privatpersonen gegenseitig, teilweise täglich. Wenn es irgendwas ist, wo man täglich hingeht, musste man da täglich, obwohl die, je nachdem, wenn sie das Gesicht schon kannten, haben sie vielleicht verzichtet oder ist irgendwie, aber meistens hat man Sachen dann 100.000 Mal vorzeigen müssen. Und umgekehrt in der Bahn habe ich das dann nie vorzeigen müssen. Da gab es ja die 3G-Regel und auch immer so, ja, sie brauchen das so und so Zertifikat. Und jeder, zu Beginn dieser Sache hat dann jeder Schaffner gesagt, das interessiert mich einen Scheißdreck. Falls hier mal irgendein anderer kommt, der darf das kontrollieren, aber ich mache es nicht. Also kurz gesprochen, darüber kann man eine ganze Menge reden. Aber wie du schon richtig sagst, entschuldigen. Und das habe ich in den letzten Monaten auch oft gehört. Dieses, ach, die armen Leute wurden so gegängelt und wurden ausgeschlossen, konnten nicht ins Restaurant. Ja, sie konnten schon. Sie wurden ja teilweise selber zu Betrügern, haben sich irgendwelche Impfpässe gekauft, wo dann Oliver Welke gesagt hat, ein Impfpass mit Impfung kostet 99 Euro. Kleiner Tipp, ein echter Impfpass mit echter Impfung kostet 99 Euro weniger. Das ist so.
Ja. Aber ist okay. Nein, also natürlich sind da ein paar Sachen passiert und über die Masken, die jetzt von Jens Spahn, brauchen wir jetzt nicht zu diskutieren. Aber das hat ja nur bedingt mit Corona zu tun.
Ja, das ist aber dann wieder auch dieses, was sich so Maskendeal nennt, das sind ja zweierlei. Es gab ja die Maskenaffäre, wo sich tatsächlich ein Bundestagsabgeordnete oder andere, vor allem Andrea Tandler, die Tochter des früheren CSU-Generalsekretärs, die Taschen voll gemacht haben selber. Und das ist bei Jens Spahn ja nicht der Fall gewesen. Der hat also mehrere Firmen in seinem Wahlkreis damit beauftragt, auch zu Fantasiepreisen. Aber er selber, das ist zu keinem Zeitpunkt ihm nachgewiesen worden, dass er da irgendwie selber profitiert hätte. Er hat tatsächlich da einfach in großem Stil Geld. So ein bisschen wie Andreas Scheuer. In großem Stil und auch noch vielleicht entgegen bestimmter Ratschläge seines Umfelds im großen Stil Geld aus dem Fenster geschmissen. Und das ist eben was anderes, aber der Georg Müßlein ist ja auch so ein schöner Name, genau. Den kann man sich noch merken. Und wer mal Andrea Tandler googelt vor Gericht, als sie dann vor Gericht stand, die sah aus wie die Biene Maya, also ganz auffällig gekleidet, mit Sonnenbrille und mit Maske, als es schon längst keine Maskenpflicht mehr gab und also wirklich, damit ja sie süß. Nicht erkannt wird.
Sehr süß.
Naja, also das ist, es gibt natürlich alle möglichen Aspekte und deswegen ist es und wäre es vielleicht auch schon im vorvorletzten Bundestag sinnvoll gewesen, diese Enquete-Kommission einzusetzen, einfach damit man sich Sachen aufschreibt, die man möglichst nicht mehr macht und Sachen, die sich dann auch bewährt haben. Es gibt ja gute und schlechte Erfahrungen, aber die meisten, die einem im Rückblick in Erinnerung sind, sind leider schlecht. Zum Beispiel, dass mit den Schulschließungen eine ganze, ob die jetzt sinnvoll waren oder nicht, aber dass mit der Schulschließung eine ganze Menge anderer Probleme auf die Gesellschaft zukamen, wie man jetzt bei den PISA-Tests und so weiter sieht, dass die Altenheime falsch behandelt wurden, weil da eben den Leuten die Verantwortung quasi gar nicht zugetraut wurde, selber über das Risiko zu entscheiden, dass man eben nicht allein da versauert, sondern Leute auch zu Besuch kommen lässt und so weiter. Da gab es halt auch unglücklicherweise mehrere Fälle von Corona-Ausbrüchen mit mehreren Toten, weil die natürlich vulnerabel waren. Und dadurch hat man das dann da so streng gehandhabt. Aber ich würde sagen, am besten ist sowas tatsächlich. Also die AfD und BSW oder andere wollen natürlich eher einen Untersuchungsausschuss, der wird nicht kommen, sondern eine Enquete-Kommission, die also weniger anklagend ist, sondern wirklich auch Enquete. Das ist ja was auch eine interessante Konstruktion. Das darfst du jetzt mal erklären, was eine Enquete-Kommission ist.
Genau.
Nein, also es ist relativ einfach. Kommission ist ja im Englischen sowieso das Synonym für Ausschuss. Es ist also ein Mittelding aus einer Kommission und einem Ausschuss. Da sitzen halt nach Parteiproporz Abgeordnete drin, Fraktionsproporz. Und noch zusätzlich dürfen die Fraktionen nach Proporz Experten benennen. Also, was weiß ich, die AfD darf dann den Wendler als Corona-Experten da benennen, der dann als so Teil dieser Kommission auch gleichberechtigt, Stimmrecht und so weiter. Aber dass am Ende sozusagen, ja, das kann man selber bestimmen, ob das jetzt die Hälfte Politiker sind oder wie viel Anteil, aber dass sozusagen der Anschein da ist, dass auch noch Wissenschaftler mitbeteiligt sind oder Fachleute. Und das hat man, also die bekannteste Enquete-Kommission war ja auch recht erfolgreich in den Anfang der 90er Jahre, die also nach der deutschen Einheit so ein bisschen das Grundgesetz aufgeräumt hat. Das hat die Kommission nicht selber gemacht, aber sie hat die Vorschläge dazu
auf jeden Fall
gebracht. Oder, ja. Aber es gibt ständig Enquete-Kommissionen, genau. Afghanistan, Abzug und so weiter. Insofern ist das doch ein guter Schritt. Das wird jetzt in die Wege geleitet und
auf jeden Fall können wir uns über eins einig sein, wir haben jetzt sehr lange über das Thema diskutiert, es wird nichts dabei rauskommen.
Ja, also das fürchte ich halt auch. Man weiß nicht, wann kommt die nächste Pandemie, was ist es für eine, wenn wir Glück haben. Was weiß ich, oder wenn wir sozusagen von der Schablone her Glück haben, dann wird es eine Grippe, weil ja. Corona wird es jetzt erstmal wahrscheinlich wieder nicht, weil da haben wir jetzt schon, gut, da kommt vielleicht ein neues Coronavirus, aber wenn die gesamte Weltbevölkerung, ein richtig neues, also dann werden die Fledermäuse wieder aktiv. Es gab ja vor 2020 auch schon ungefähr vier verschiedene Coronaviren, die absolut ungefährlich sind, die aber in der Vergangenheit, also im 19. Jahrhundert, gab es auch schon mal eine etwas größere Corona-Pandemie, die damals natürlich noch nicht so dann eher als Grippe erkannt wurde. Aber die haben sich so weit abgeschwächt, dass sie jetzt überall kursieren und überhaupt niemanden mehr gefährden. Und so ähnlich wird das 2020er auch sein, oder 19, ist ja 19 entdeckt worden am letzten Tag des Jahrzehnts. Deswegen heißt es SARS-CoV-9, Covid-19, Coronavirus Disease 19. Wenn jetzt wieder so was Ähnliches käme, wäre es eher eine Grippe und dann könnte man sagen, okay, dann machen wir jetzt die Dinge nicht, die wir überflüssigerweise gemacht haben.
Aber wie gesagt, was die Schulschließungen betrifft, ich weiß nicht, ob das so schlecht war, aber ich rede hier auch von einer sehr arroganten Position, weil ich ja auch frei hatte. Und ich im Gegensatz zu den meisten Eltern meine Kinder gut leiden kann.
Ja, wie du es richtig sagst, also da hängt so viel hinten dran. In der heutigen Zeit, das wäre vor 100 Jahren, da sind die Kinder halt zu Hause und helfen da vielleicht sogar mit bei der Hausarbeit. Das ist jetzt nicht mehr denkbar, sondern da muss ein Kind, bis es 35 ist, rund um die Uhr von den eigenen Eltern betreut werden, damit es nicht stirbt oder was. Also das ist absolut undenkbar. Ich weiß nicht, als Schüler weiß ich noch, ich habe mich doch gefreut, wenn ich mal eine Stunde frei hatte und in der Stadt spazieren gehen konnte. Ob das immer erlaubt war, weiß ich nicht, ich habe auch manchmal geschwänzt, aber das wäre ja heute, da würden die Eltern ja protestieren, was, mein Kind wird hier über die Straße geschickt, ohne dass 10 Lehrer gleichzeitig daneben stehen und drauf aufpassen und die Straße absperren und so weiter. Also ich glaube, das ist eher der Grund, die Macht der Eltern, die würde, die macht ja vieles an der Schule so scheiße oder so entmündigend und so.
Aber das wird sich ja auch nie wieder ändern.
ist zumindest nicht absehbar, weil jeder denkt, mein Kind soll es mal noch besser haben als ich. Und das sind ja alles schon, sagen wir mal, Wohlstandsverwahrloste, die jetzt in unserem Alter oder drunter sind. Sind ja auch schon alles Wohlbehütete. Ach,
weiß ich nicht, ob die in unserem Alter...
Ja, auf jeden Fall. Ja. Aber dann zu sagen, mein Kind braucht jetzt noch eine Schippe mehr und muss noch mehr Aufmerksamkeit und noch dazu kommt, dass es mehr Einzelkinder als früher gibt, also unselbstständiger und noch, noch behüteter und noch verzogener und so weiter. Also
ich habe jetzt lustig, das fand ich total lustig, ich habe jetzt irgendwo mal so eine Art Aufarbeitung von Studien, also da war eine Journalistin, die hat festgestellt, oder da ging es darum, ob Einzelkinder wirklich verwöhnter sind oder nicht. Und es war völlig, und diese Journalistin hat in einer Eindeutigkeit klar gemacht, dass dem definitiv nicht so ist. Dass es keine Studienlage gibt, die nachweist, dass Einzelkinder verzogener sonst irgendetwas sind. Ich meine, und wir alle kennen, fast alle Einzelkinder, die ich kenne, auf die trifft genau das zu. Das sind nicht alles Arschlöcher, das will ich nicht sagen, aber die sind auf jeden Fall sozial inkompetenter. Die haben auf jeden Fall, ich nenne das jetzt mal ganz vorsichtig, Weltbezugsproblem. Und dann kommt ja bei denen noch hinzu, es gibt ja ganz viele Einzelkinder, wo die Mütter auch schon Einzelkinder waren. Also wo die Großeltern, also wo dieses eine Kind
von ungefähr 700 Eltern... Wobei nicht mal die Gefahr kommt, irgendeine Cousine zu bekommen.
Genau, so, ja. Wo dieses eine Kind 700 Eltern hat.
Ja, stimmt.
Ja, ist ja so.
Ja. Ja, wenn man sich vorstellt, heutzutage so Familienfeiern, da ist ein Kind und um es herum stehen 700 Eltern. Und früher waren Kinder, die latschten unter den Tischen entlang, das war allen egal. Da gab es einen Katzentisch, wo man sich hinten irgendwie in der Ecke miteinander, obwohl man sich gehasst hat, vertragen musste und so weiter. Und das war aber allen scheißegal. Und heute ist es eben die Proportionen sind andersrum.
So, und dann habe ich mich gewundert, was ist denn das für... Und dann habe ich den Lebenslauf der Journalistin gegoogelt und rate mal.
Ja.
Einzelkind.
Ja, also da würde ich mich, also je nachdem, war das jetzt wissenschaftlich oder war das eher journalistisch, diese Untersuchung oder diese Behauptung?
Die hat sich schon auf irgendwelche wissenschaftlichen Studien bezogen. Also es war journalistisch, aber die Studien waren schon wissenschaftlich. Aber ich habe das jetzt auch nicht ganz genau nachverfolgt. Aber
es klingt ein bisschen wie Fake News.
Nein, da wird schon irgendwas Richtiges bei sein. Aber du kannst ja auch wissenschaftlich nachweisen, dass Schokolade schlank macht.
Das weiß ich täglich nach.
So.
So.
Und stimmt, und ich bin dick und ich esse keine Schokolade.
So.
Okay, weiter. Der DFB ist verklagt worden. Nein, ist verurteilt worden. Und zwar, ich muss das jetzt nochmal, dieses ganze Thema ist so absurd. Also, der DFB hat Schmiergeldzahlungen an die FIFA geleistet, damit die... Das ist jetzt sehr vereinfacht gesagt, was ich sage. Damit die WM 2006 hier in Deutschland stattfindet und hat, um diese Schmiergeldzahlungen zu touchieren, eine Gala organisiert, die ungefähr 7,6 Millionen Euro gekostet hat. Oder also irgendwie so hoher einstelliger Millionenbetrag. Diese Gala hat nie stattgefunden und das war das Geld, was die... Und dafür müssen die jetzt 130.000 Euro Strafe bezahlen.
Naja,
Davon wurden ihnen aber 20.000 erlassen, weil der Prozess so lange gedauert hat.
Wegen Zitat, also das ist immer die Begründung, wenn man Strafnachlass kriegt, der nicht in der eigenen Tätigkeit begründet ist, dann heißt es wegen der überlangen rechtsstaatswidrigen Verfahrensdauer.
Um Gottes Willen.
Für die ja teilweise auch die Verteidigung ja auch was kann, wenn sie genau das zum Ziel hat. Das weiß ich jetzt nicht, wie es in dem Fall war, aber die deutsche Justiz, im Grunde könnte man sagen, okay, wir pausieren ab heute und enden dann mit dem Prozess, wenn das Urteil auf null reduziert ist und dann hat sich's erledigt, dann schreddern wir alle Akten. So funktioniert es natürlich nicht. Also es ging ja um Steuerhinterziehung, es ging ja gar nicht um das Schmieren, weil das ja auch mit internationalem Recht eher, oder sozusagen, so es findet ja, weiß gar nicht, wo dann der Rechtssitz wäre, der juristische Ort, weil das ja in Zürich ist oder in der Schweiz halt irgendwo. Wo ist denn die FIFA? In Zürich, gell?
Ja, genau, also, also auf jeden Fall in der Schweiz.
Ja, und deswegen, und das war wohlgemerkt im Jahr 2000, also alles andere, außer Mord ist da quasi alles schon, außer Mord und seine Doktorarbeit zu fälschen, ist alles verjährt, was im Jahr 2000 passiert ist. Und anscheinend Steuerhinterziehung, die dann zum Dingsbum, zur WM führte. Und wie gesagt, also es ging am Ende um einen Betrag, der hinterzogen wurde von 2,7 Millionen Euro. Und abzüglich dieses Verfahrensdauerrabatts 110.000 Euro.
Also ging es gar nicht um das Schmiergeld. Nee. Ging es gar nicht um das Schmiergeld, sondern es ging darum, dass die Summe verbucht haben, ohne darauf Steuern bezahlt zu haben.
Es ist ein bisschen wie bei Al Capone, dass man den.
Genau, das habe ich auch gerade gedacht.
Und wie gesagt, aber mit einem deutlichen, also ich meine, so billig ist, glaube ich, noch nie ein Steuerhinterzieher davon gekommen, dass man ungefähr weniger als 5% der Schadenssumme als Strafe zahlen muss.
Genau.
Dazu kommt ja auch noch. Um welches Jahr handelt es sich und wie war die Inflation seither? Also es ist noch weniger als eigentlich.
Genau.
Jetzt ist es aber abgehandelt und die Verantwortlichen saßen zwar auch vor Gericht, aber sie wurden irgendwann stillschweigend, also diese Ermittlung gegen diese Personen oder das Verfahren wurde irgendwann stillschweigend eingestellt.
Also ist nur die Institution verurteilt worden,
ja,
die Körperschaft.
Das ist auch interessant, dass man eben, meistens geht ja Strafe gegen Personen, aber in dem Fall ging es halt gegen den gemeinnützigen Verband des DFB.
Das ist ja sowieso ein Unding. Naja, was ich alles so vereinschimpfen darf, ne?
Ja, ja.
Und lustigerweise ist es ja so, ich habe das ja in Magdeburg, kann man das ja, haben wir das, um das vielleicht mal einen kleinen Exkurs zu machen, jeder Fußballverein ist ja an sich grundsätzlich erstmal ein Verein. Mhm. Jeder, auch Borussia Dortmund, auch der FC Bayern München, erstmal grundsätzlich gemeinnützige Vereine, was grundsätzlich okay ist, weil es Sportvereine sind, die der breiten Masse die Möglichkeit eröffnen wollen, Sport zu betreiben. Aber sämtliche Fußballvereine in der Bundesliga, in der zweiten Bundesliga und die meisten in der dritten Bundesliga, ab da bröckelt es so ein bisschen, haben ihre Profisportabteilung ausgegliedert in eine GmbH. Also es war in Magdeburg damals eine Riesendiskussion, ob wir das machen, ob das und der damalige Geschäftsführer Mario Kalnick hat immer gesagt, damit wir im Deutschland, Europa, internationalen Profisport mit, brauchen wir eine GmbH. Wir müssen von diesen Vereinsstrukturen weg, weil wir sonst nicht effektiv arbeiten können. Nein, das geht nicht und wir wollen es nicht verkaufen, bla bla bla. Auf jeden Fall passiert es dann vor 5 Jahren, glaube ich, hat Magdeburg eine GmbH gegründet, wo sozusagen der erste FC Magdeburg, der jetzt in der zweiten Bundesliga spielt, sich ausgegründet hat und seitdem sind wir ein richtiger Profiverein. Aber der Träger dieser GmbH ist nach wie vor der Verein 1. FC Magdeburg e.V. Mhm. Ja, also das sind alles gemeinnützige Vereine. Auch der FC Bayern München ist ein gemeinnütziger Verein. Die Millionen stecken natürlich in dieser GmbH.
Ja, also man ist nicht automatisch gemeinnützig, wenn man Verein ist, aber die Fußballvereine schaffen es, glaube ich, fast alle. Also es gibt ja auch Vereine, die sich beim Finanzamt nicht um sowas bemühen. Dann hat man eben zum Beispiel keine Spendenabzugsfähigkeit, aber ansonsten ist es ja kein großer Unterschied, ob man gemeinnützig ist oder nicht. Das hängt ja...
Ja gut, aber dann, das ist ja sozusagen der einzige Grund, einen Verein zu gründen. Ansonsten könnte es ja auch eine GbR nehmen.
Nee, es geht eher auch um so was wie Haftung oder was auch immer. Strukturen, je größer was ist, desto sinnvoller ist es, das auch irgendwie in ein Gerüst zu packen. Aber das ist nicht nur deswegen, wegen der Steuerabzugsfähigkeit oder wegen Steuerfreiheit andererseits auch nicht zwingend. Gibt ja auch Vereine, Borussia Dortmund, die an der Börse sind, was denen ja auch nicht so gut bekommen ist, weil es ja mal diesen Anschlag gab auf den
Vereinsbus. Es ist nicht der Verein an der Börse. Es ist nicht der Verein an der Börse. Es ist diese GmbH, die das vorher mal war, jetzt eine Aktiengesellschaft wurde.
Ja, aber Bayern München ist, glaube ich, nicht an der Börse, oder?
Nein, nein. Dortmund sind die Einzigen, die es gemacht haben. Ja. Aber es ist nicht der Verein an der Börse, sondern eben genau diese Profisportabteilung, die eine Körperschaft ist. Also früher GmbH, jetzt Aktiengesellschaft. Die sind nach wie vor, auch eine Aktiengesellschaft ist ja bloß ist ja auch nur eine Geschäftsform, wo es aber leichter ist, die Anteile loszuwerden. Nur darum geht es ja bei einer Aktiengesellschaft.
Ja. Gut, soweit der Börsentipp-Podcast. Nein, also
genau.
Das ist alles sehr interessant und wenn man jetzt ein Steuersparmodell entwickeln will, dann sagt man, macht's wie der DFB, schmiert irgendjemanden und dann kommt in 25 Jahren kommt dann ein Prozess, wo dann nichts mehr übrig ist.
Hast du Steuervermeidungsstrategien bloß mal so?
Sebastian, also was ist jetzt Steuervermeidung? Natürlich versucht eben, man
das möglichst ist ja genau
alle,
das Problem.
Alle Quittungen irgendwie zu behalten, die
genau.
man...
Ich finde so Bücher wie 1000 legale Steuertricks, da gibt mir das Messer in der Tasche auf. Weil entweder... Also, es,
ich glaube, heutzutage, die neueste Auflage heißt 10.000 ganz legale Steuertricks, weil es einfach immer schlimmer wird.
Naja, pass auf, also entweder du machst dich ehrlich und zahlst Steuern, wir wollen jetzt nicht die große Diskussion über Steuern führen, aber und du zahlst Steuern und es gibt und Steuern zahlen heißt, ich habe Einnahmen und von diesen Einnahmen kriegt der Staat etwas ab, wovon das Allgemeine bezahlt wird. Diese Einnahmen werden aber nicht grundsätzlich, sondern es werden meine Ausgaben, die ich dafür hatte, diese Einnahmen zu erzielen. Ja, also wenn ich als Künstler ganz normal Fahrtkosten zum Beispiel, Kleidung kannst du lustigerweise nicht von der Steuer absetzen, weil wahrscheinlich der Staat davon ausgeht, dass du nackig auf der Bühne stehst, aber ist auch egal. Ja, so, aber alle Ausgaben, oder was weiß ich, Bürokosten, keine Ahnung, das kann ich dagegen rechnen, das sind die Ausgaben. Daraus ergibt sich der Gewinn und auf diesen Gewinn zahle ich Steuern. Das ist eigentlich ganz einfach. Und es geht nur darum, was ist eine Ausgabe, um diese Tätigkeit auszuführen. Nur darum geht's. Was ist eine Ausgabe, was wird als Ausgabe gewertet und was nicht. Und entschuldigt bitte, ich sehe das so, ich habe für jedes Jahr mit meiner Steuerberaterin diese Diskussion, wenn wir Jahresabschluss machen und so weiter, das ist bei uns natürlich ein bisschen komplizierter als bei dir, weil wir da eine Firma da quasi noch im Hinterhalt haben. Aber alles, was Steuervermeidung betrifft, ist illegal und kriminell. Punkt. Es gibt Möglichkeiten, dass man sagt, naja, die Angestellte oder das Auto nimmt man damit rein und das kann man so und das kann man so. Aber das sind Nuancen, das sind wirklich, das ist Pillepalle. Aber alles andere mit Steuervermeidungsstrategien ist illegal und kriminell und verursacht einen Schaden an der Gesellschaft. Punkt.
Ja, und das ist schon sinnvoll, dass das Finanzamt da auch Stichproben macht oder eben auch schaut, was ist jetzt, was sind so Strategien und wie können wir denen hinterhergehen oder auch das abschaffen oder so, oder was auch immer. Und
Ich habe neulich, das ist für mich fast noch das Schlimmste, ich finde das jetzt auf die Schnelle, fuhr ich hinter einem Fahrzeug hinterher. Ich kann, wenn ich das Foto finde, stelle ich es euch in die Shownotes, weil da sieht man auch das Kennzeichen nicht. Weil ich hatte einen großen Aufkleber auf der Heckscheibe, deutscher Rentner gleich Steuersklave. Habe ich das fotografiert. Das war jetzt verkehrstechnisch auch nicht ganz sauber, aber da habe ich auch so gedacht, Alter, ernsthaft. Ich finde es jetzt gerade nicht. Vielleicht stelle ich.
Kannst du doch wie Aiwanger machen und sagen, dein Bruder wäre gefahren und du hättest es fotografiert oder umgekehrt.
Ja,
dafür hat man doch einen Bruder.
Da ist es. Genau. Vielleicht stelle ich es euch rein, ich gucke mal. Ja? Gut.
Ja, so, ich habe noch eine gute Nachricht heute in der Süddeutschen Zeitung gelesen und zwar.
Sätze, die schon so anfangen.
Ja, im Teil Vermischtes. Bianca Klaassen, 32, Yuji Palace, heißt jetzt wieder Bianca Heinicke.
Genau.
Die Influencerin hatte 2018 ihren Kollegen Julian Klaassen geheiratet, mit dem sie zwei Kinder hat. 2022 hatte sich das Paar getrennt. Mittlerweile wurde die Ehe rechtskräftig geschieden, berichtet Bild. Nach einer 20-monatigen Auszeit auf Social Media sei Heinicke dort wieder aktiv. Sie lebe mit einem Lebenscoach zusammen, ihr Ex mit einer neuen Influencerin. Und man denkt, ja, der letzte Satz ist so, ihr Ex hat jetzt eine neue bekommen. So, die kriegt man dann zugeteilt oder man darf ja auch nur als Influencer, darf man ja auch nur eine Influencerin haben und die muss sich dann auch wieder nach ihm benennen und so weiter. Also das finde ich irgendwie, und sie ist natürlich mit einem Lebenscoach, also das sind doch zwei grundsolide Lebensläufe.
Ja gut, aber man muss natürlich sagen, gerade die Bianca Heinicke Klaassen, wie auch immer sie heißt, ich weiß nicht, ob du die schon mal in Interviews gesehen hast, die meisten Influencer, die haben ja irgendwie 6, 7, 8, 10 Millionen Follower, das ist ja wirklich eine Menge ist. Nur mal zum Vergleich, ich habe auf YouTube 500, also nur um das mal in Relation zu stellen.
Ja, vielleicht sollten wir und wir beide uns auch öfter scheiden lassen und dann wieder irgendwie, nee.
Können wir machen, aber es interessiert keine Sau. Die sind schon gar nicht so blöd und das hat schon alles irgendwie Berechtigung und das ist alles schon okay, aber es ist natürlich irgendwie schon strange, wenn man das so liest. Aber die bewegen sich ja auch in der Bubble.
Ja, das ist ja auch erlaubt, aber ich finde, also die haben ja, also es ist ja absolut kein Bezug zur Realität, wenn man sagt, der ist jetzt mit einer neuen Influencerin zusammen. Also, als ob.
Ja, es ist so. Man könnte
und
sagen,
sie es mit ist einem Lebenscoach, was noch schlimmer ist, weil das sind ja nur die allerletzten Idioten, die von ihrem eigenen Leben gar nichts mitkriegen.
Viel schlimmer ist, finde ich, wo hast du das gelesen? Wieso steht sowas in der Süddeutschen?
Stimmt eigentlich auch wieder, ja.
Hallo! Sowas will ich in der Zeit lesen.
Ja, also hiermit ist diese Zeitung offiziell zur Ramschware runtergestuft.
Auf jeden Fall. Ja,
gut. Gut, ihr könnt noch übrigens feiern gehen mit einem Staatspräsidenten, jetzt der etwas feiert, was vor ihm meines Wissens noch nie jemand geschafft hat, Paul Biya aus Kamerun. Du hättest seit 50 Jahren die Möglichkeit, ihn zu kennen, weil er seit genau 50 Jahren im Amt ist, beziehungsweise der ist erst Ministerpräsident gewesen und seit 1982 Präsident dieses schönen Landes. Und das ist ja irgendwie der Schäuble der Weltpolitik, also 50 Jahre nicht gekröntes, das ist ja leicht, Elisabeth II. Und so weiter, hat er 70 Jahre auf dem Buckel.
Ja.
Aber 50 Jahre als Präsident, da musst du eine Merkel dreimal dafür stricken, sozusagen.
Demokratisch?
Ich weiß nicht, vielleicht beim ersten Mal, aber eigentlich zumindest, ja, ich habe aus Kamerun noch nie irgendeine Nachricht gehört, also.
Naja, ich sag mal, Grüße gehen raus, wa?
Genau. Übrigens, kleine Einschränkung, also Fidel Castro war offiziell ja, also an der Macht in verschiedenen Ämtern sogar 52 Jahre, wenn man den Parteivorsitz der Kommunistischen Partei, was ja in solchen Systemen eigentlich auch immer de facto ein Regierungsamt ist, dazu zählt. Wenn es nur Regierungsämter sind, war er kürzer, war er glaube ich nur 49 Jahre, aber jetzt Paul Biya offiziell an der Staats- und Regierungsspitze. Und das sei hier auch mal erwähnt, dass wir dieses Land auch einmal in 162 Folgen erwähnt haben. Wie heißt das Land nochmal?
Wunderbar, jetzt haben wir auch mal über Kamerun.
Sehr gut.
Kamerun. Weißt du, warum ich mir das merken kann? Das war das allererste Fußballspiel, was ich in meinem Leben jemals gesehen habe, bei der WM 1990. Da war ich 12 Jahre alt, habe mich vorher überhaupt nicht für Fußball interessiert. Und habe ich das erste Mal in meinem Leben Fußball geguckt. Und, entschuldige bitte. Und das war Kamerun gegen Argentinien. Und Kamerun hat gewonnen. Gegen Argentinien, gegen den damaligen Weltmeister. Daher werde ich das Land Kamerun in meinem Leben nie wieder vergessen. Damaliger Starspieler des Landes Kamerun, ein gewisser Roger Miller oder Roger Millar oder wie immer das auch ausgesprochen wird. Aber wie gesagt, das ist 35 Jahre her. Ja, deswegen Kamerun immer einen besonderen Platz in meinem Herzen, weil es das erste Fußballspiel, was ich in meinem Leben jemals gesehen habe, war Kamerun gegen Argentinien. Eröffnungsspiel der Fußball-EM 1990 in Italien. Lustig, aber nee, nicht Eröffnung. WM.
Ob es das Eröffnungsspiel war, unwahrscheinlich.
Nee, kann nicht sein, weil da hätte er Italien spielen müssen. Aber es war auf jeden Fall das erste Spiel, was ich gesehen habe. Ich glaube, es war das erste Spiel unserer Gruppe. Oder ich weiß es nicht mehr.
Ja.
Auf jeden Fall das erste Spiel, was ich gesehen
jetzt
habe.
Jetzt sind wir übrigens sehr interessiert an der Frauenfußball-EM. Ja, aber...
Ich weiß nicht mal mehr, wer Bundestrainer. Ich glaube, es ist ein Trainer, interessanterweise. Keine Trainerin.
War das so der Rubisch oder wer?
Ein Trainer, glaube ich.
Jetzt
aber
kommen
ich weiß
wir,
nicht mehr, wer
der war aber zwischenzeitlich.
Nee. Ja, der war zwischenzeitlich mal, aber auch nur als Interimscoach. Das war, früher war das Dina Teune-Meyer, dann Livia Knight. Bis dahin wusste ich das noch und da kann ich auch noch so Spielerinnen wie Birgit Prinz oder Kerstin Jahre-Frekes. Die letzte Spielerin, die mir was sah, ist Alexandra Popper, aber die ist, glaube ich, auch nicht mehr dabei. Ich habe keine Ahnung, wie im Moment die deutsche Frauenfußballnationalmannschaft, nein, wie die deutsche Fußballnationalmannschaft, die nur mit Frauen besetzt ist. Weil es heißt ja deutsche Fußballnationalmannschaft und deutsche Frauenfußballnationalmannschaft, was total, was ein Unding ist in meinen Augen. Vor allem,
das
vor allem
schon, aber inzwischen ist es ja schon so, dass die Aufmerksamkeit auf so einem Turnier dann doch ganz gut ist, was uns Kabarettisten in den Sommermonaten immer ein bisschen ärgert.
Ja. Genau. Wobei, nö, es geht jetzt eigentlich. Also wir hatten ja, wobei die letzten Fußballturniere, wir hatten 2014, hatten wir wirklich einen Einbruch in den Verkaufszahlen vom Sommertheater, als die WM lief. Aber das war jetzt die letzten Jahre überhaupt kein Problem mehr.
So.
Was jetzt vielleicht auch mit der Qualität der Turniere zusammenhängt.
Gut, aber
könnte.
Wir drücken die Daumen und schauen mal, wie es läuft in der Schweiz. Vielleicht gibt es ein Wunder von Bern, wer weiß.
Genau. Ich glaube nicht. Es ist mir letztendlich auch sowas von egal, dass ich fast eingeschlafen wäre. Apropos einschlafen, wenn ihr nicht schlafen könnt, schreibt uns doch. Ich habe jetzt wieder zwei Spams unter dieser Folge auf loke.hengstmanns.de. Wenn da was Vernünftiges stehen soll, schreibt uns doch einfach vielleicht euer Tipp zur zur Fußball-Europameisterschaft, wo nur Frauen mitspielen dürfen, müssen, keine Ahnung, schreibt uns dazu oder schreibt uns an loke@hengstmanns.de. Wir beantworten sehr gern. Wie gesagt, neulich hat uns mal einer geschrieben, haben wir zwei Folgen nicht beantwortet. Wir sind ganz schlimme Menschen. Aber wir beantworten es auf jeden Fall. Wir reden drüber. Ansonsten wünsche ich dir eine schöne Woche, Tilman. Wir hören uns nächsten Donnerstag.
Ja, dir auch, Sebastian. Tschüss.
Tschüss.